Und sonst kommen jetzt gerade auch das erste Bild vom PowerPoint. Ah, das ist da. Hinten nicht. Gut. Und das ist aus Markus 9, Vers 24. Und mich würde eigentlich interessieren, so überlegen, wie viel Glauben habe ich eigentlich? Kann man das irgendwie messen? Gibt es ein Messband, wo man kann sagen, ja, jetzt etwa so viel Glauben habe ich? Manchmal gibt es ja altersmässig, wenn man denkt, wie lange habe ich noch zu leben, nimmt man so ein Messband und verschrickt dann, oder? Also mehr als einen Meter kann man ja nicht messen bei unserem Alter. Also wenn man 100 wird, ist das schon ein Wunder. He? Und wir sind schon ganz nah. Und wenn wir sich bewusst sind, dann kann man schon messen. He? Aber beim Glauben, das nächste Bild. Vielleicht kann man sich selber überlegen, welche Skala das man anwenden könnte. Bin ich jemand, der wirklich gefestigt ist im Glauben? Bin ich auf dem 10 oben oder bin ich eher so auf dem 5? Oder kann ich eigentlich gar nicht mehr, habe ich gar kein Vertrauen mehr? Ist mir schon so viel passiert, dass ich ganz verzweifelt bin und eigentlich vielleicht die letzte Verzweiflung noch predigen und denke, vielleicht komme ich dort noch mit etwas mit über. Also das ist eigentlich schwierig für jeden, um eigentlich zu sagen. Ich glaube, man merkt es erst, wenn man herausgefordert ist, wo stehe ich mit meinem Glauben. Manchmal variiert ja das auch von einem Tag zum anderen. Vielleicht ist euch das auch schon gegangen, also als ich das Buch gelesen habe, eben über den chinesischen Pastor, da bin ich so erfüllt und dachte, ja, das sollte man wirklich im Alltag anwenden. Und dann kommt man heim in den Alltag und es ist wieder alles die gleichen kleinen Probleme, die man eigentlich gar nichts ändern kann, hat man das Gefühl. Und so ist es manchmal ganz schwierig, um das herauszufinden. Und sowieso auch in diesem Jahr, oder, mit der Corona, hat es vielleicht für viele von uns oder einige von uns ganz schwer getroffen. Das war vielleicht noch schwierig zum Glauben, dass mein Geschäft weitergeht. Oder wie schaffe ich das? Wo ist Gott? Warum lässt er das zu? Manchmal muss noch etwas zusätzlich dazu kommen mit Krankheit. Und dann hat man manchmal fast keinen Lichtblick mehr. Aber diese Begebenheit von Markus 9, das ist die Begebenheit, wo der Vers drin vorkommt, eben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, sind mit Jesus auf einem hohen Berg und sie durften die Verklärung von Jesus erleben. Und es war ein ganz spezieller, heiliger Moment, wo Jesus wie verwandelt worden ist und seine Kleider sind weiss geworden. Und wir wissen, der Elia und der Mose sind ja auch noch dort gewesen. Sie haben geredet. Und eine Stimme von Gott hat gesagt, das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und die Jünger sind sicher ganz erfüllt gewesen, als sie nachher vom Berg oben runtergekommen sind. Die sind ganz ergriffen gewesen von dem speziellen Ereignis. Aber auch sie sind nur zu schnell wieder in den Alltag zurückgekommen. Wenn wir jetzt Vers 14 lesen. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, «Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Doch sie konnten es nicht.» Das haben wir vielleicht auch schon erlebt, dass wir etwas gebetet haben, uns getraut haben zu beten, dass vielleicht jemand gesund wird. Und das ist einfach nicht passiert. Und dann wie kann man sich nachher noch mal wagen, dass vielleicht in einer anderen Situation denkt man, ja, vielleicht nützt es ja gleich nicht. Wo unser Grosskind, das erste Grosskind auf die Welt gekommen ist, das ist ja auch war 3 Monate vorher dramatisch mit Operationen und so. Und ja, ich habe wirklich auch gebetet. Und am Schluss hat gleich alles nichts genützt, es ist gestorben. Und irgendwie haben wir dann, ist es aber gleich auf eine Art sehr schön gewesen. Ich weiss noch, der Björn hat dort eine kurze Abdankung machen. Und mein Schwiegersohn ist schon Moslem. Und ich habe gestaunt, dass er das gewünscht hat, dass der Björn das macht. Und das kleine Särgli ins Grab runtergelassen wurde, das war immer so berührt gewesen. Und ich war so tröstet gewesen, Gott hat uns ganz schönes Wetter geschenkt. Ich denke, das ist so schwierig, wenn es kalt und wüst ist. Und dann muss man irgendwie so ein Kind in die Erde tun. Aber so hat man irgendwie fast das Gefühl gehabt, das Licht, Gott mit seiner Sonne, mit seinem Licht steht drüber. Und wir waren irgendwie tröstet gewesen. Und was ich am meisten gestaunt habe, dass mein Schwiegersohn so 1-2 Tage später gesagt hat, weisst, ich habe Gott gefragt, wie kannst du das machen? Wie kannst du so ein unschuldiges Kind sterben lassen? Und weisst was? Ich konnte sagen, Gott, du hast es gut gemacht. Und klar, es wäre vielleicht ein behindertes Kind gewesen, aber gleich einfach, dass er ein Ja gehabt hat. Wir waren eigentlich enttäuscht gewesen, weil ich habe wirklich gebetet. Und gleich, Gott, du hast es gut gemacht. Du meinst es gut mit uns. Und vielleicht haben wir das eben auch schon erlebt, dass wir noch immer ganz erfüllt gewesen sind. Und dann Erika Zimmermann hat in ihrem Text geschrieben, sie sei in London in der Offizierschule und sei so erfüllt gewesen. Voll Heiliger Geist und hat gewusst, das will sie in den Alltag mitnehmen. Und dann sei sie wieder zurückgekommen ins Büro von ihrem Altersheim in der Schweiz. Und es hatte Schwierigkeiten gehabt und wahrscheinlich an ihrer Abwesenheit ist wahrscheinlich das Zeug ein bisschen drunter und drüber gegangen. Auf jeden Fall war sie so enttäuscht gewesen und gefrustet, dass jetzt einfach wieder der Alltag eingekehrt ist. Aber ich denke, Jesus kennt unsere geistlichen Höhen und Tiefen. Und es heisst auch nicht, wir sind nur immer fröhlich. Oder? Die Bibel redet auch von Traurigkeit. Man darf auch traurig sein. Und wir sehen auch hier, Jesus scheucht sich nicht vor Konflikt. Auch bei diesem Mann. Er sagt dann zu ihm, zu den Jüngern, also die Jünger, die haben einfach probiert, den Bub zu heilen, aber es ist nicht gegangen. Und der Vater ist sicher ganz enttäuscht und hat das Vertrauen auch verloren. Oder? Und Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Und wir sehen, das ist ein Mann, der extra zu Jesus gekommen ist. Er sagt, ich habe ihn zu dir gebracht. Und dann sagt ihm Meister, also er bringt ihm Respekt entgegen. Und sein Sohn ist ja schwer krank, er hat eine Art wie Epilepsie oder vielleicht eben auch Besessenheit gehabt. Und vielleicht war der Mann schon bei vielen Ärzten gewesen. Und jetzt bringt er ihn zu Jesus. Bei uns ist es ja meistens auch so. Denn wir probieren auch zum Doktor zu gehen und uns operieren lassen. Und weiss ich was, und wenn es dann wirklich nichts mehr, keine Möglichkeit mehr gibt, dann kann man sagen, jetzt hilft nur noch beten. Aber eigentlich dürfen wir ja schon von Anfang an beten. Gut, wir machen ja das hoffentlich sicher auch. Das Problem war natürlich, die Jünger, die auf dem Berg, nicht auf dem Berg oben waren, sie haben ja probiert zu heilen. Dann ist die menschliche Not und die Schwachheit, die haben sie nicht können besiegen, oder? Und Jesus zeigt sich eigentlich ziemlich verzweifelt über die ungläubige Generation. Geht es uns nicht manchmal auch so? Da haben wir schon überlegt. Vielleicht denke ich mir, Eltern, oh, die Jungen, glauben die überhaupt noch? Oder können die überhaupt? Nehmen die das ernst? Und ich bin sicher, die Jungen denken, die Alten, glauben die überhaupt noch richtig? Die sind so bequem geworden. Oder, ja, wo ist ihr Engagement? Jesus hat Mühe mit dem Versagen von seinen Jüngern. Er hat ja den Jüngern eigentlich Vollmacht gegeben. Aber offenbar hat es nicht funktioniert. Aber es ist ja so, wo Jesus im Vers 20 lesen wir ja, man brachte ihn, der Bub, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Das ist aber manchmal auch ein heikler Vers. Gell? Manchmal werden wir doch angefindet, weil vielleicht sagt jemand, ja, weißt, wenn du richtig würdest glauben, dann wärst du schon lange gesund. Oder wärst du schon lange auf dem Weg, wärst du schon lange geheilt. Aber ich glaube einfach, wir dürfen auch mit unseren Zweifeln wirklich zu Jesus kommen. Und vielleicht das Gleiche sagen wie der Vater. Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Und als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und gehe nicht wieder in ihn hinein. Eben, behinderte Kinder von Geburt an, hätten wir den Glauben? Ich habe jetzt hier im zweiten Büchlein, das ich gelesen habe, hat jemand eine Diagnose bekommen, dass ihr Kind nicht lebensfähig sei, dass sie abtreiben sollen. Weil es hat so ein Gen hatte, das alles nur rechtsorientiert war. Also, es hat zwei rechte Lungenflügel, zwei rechte Nieren, einfach alles rechts. Dafür haben die linken Organe gefehlt. Und sie haben einfach gesagt, nein, wir können da nicht. Und wir vertrauen Gott vertrauen. Und sie haben also gebetet. Und auch Hebammen und Ärzte, alle haben gesagt, das bringt nichts. Das Kind, das ist erwiesen im Ultraschall, das hat nichts, kein normales Organ. Und das Herz nicht. Und es war tatsächlich so, dass dann auch eine Milz gewachsen ist und dass das Kind so auf die Welt gekommen ist, dass es sogar auch überlebt hat und ein gutes Leben gehabt hat. Und das war übrigens auch bei unserem Grosskind so. Da hat es auch geheißen, man soll es abtreiben. Das hat einen offenen Rücken gehabt und einfach hoffnungslos. Und auch trotz der Operationen ist es eine grosse Schwierigkeit. Und die Tochter und der Schwiegersohn haben gesagt, wir haben im Ultraschall gesehen, dass das Kind so gemacht hat, den Tumor aufgehebt, das können wir nicht machen. Das hat uns schon gesagt, ich bin da. Und ich finde es gut. Also unsere Tochter hat eigentlich sozusagen das Leben geopfert. Sie ist also wirklich fast gestorben an dieser Operation. Aber sie konnte nachher sagen, ich habe mein Kind nicht umgebracht. Gott hat es zu sich geholt. Und ich glaube, das ist für eine Mutter befreiend. Oder? Dass man nicht selber über Leben und Tod hat müssen entscheiden. Ja. Und da ist die Geschichte weitergegangen. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Also er musste doch einfach an der Hand nehmen. Da stand der Junge auf. Ja. Wenn es möglich ist, Herr, du heile. Aber Jesus hat sich auch immer wieder den Zweifler gezeigt. Wir denken an, zum Beispiel an Jünger, an Thomas. Er tut uns nicht verurteilen, wenn wir nicht so glauben können. Einfach, weil es uns schwerfällt. Der Thomas hat doch auch gezweifelt. Und Jesus ist ihm erschienen. Und hat sogar dürfen seine Finger in die Wunde legen. Er hat gesagt, du mich anlängen. Du schau, wie ich wirklich bin. Und ich glaube, das soll uns auch ermutigen. Einfach Gott zu testen, Jesus zu testen. Und er nimmt uns ernst, auch wenn wir Mühe haben. Und er verspricht ja auch in Matthäus 28, 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Weil Jesus gleichzeitig Gott und Mensch ist. Er hat die göttliche Vollmacht. Er ist gesalbt von Gottes Geist und er ist allmächtig. Ja, wie ist jetzt das, wo Jesus ins Haus gegangen ist? Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Also das Gebet ist einfach das Wichtigste. Und wenn ich eben denke, beim ersten Buch von China, wie die gebetet haben füreinander, auch im Gefängnis, und wenn er sein Leben hingegeben hat, dann halt in diesen schwierigen Umständen dort im Gefängnis predigt hat. Er hat ganz verschiedene Sachen gemacht. Er hat angefangen, die Menschen zu massieren, dass er ein Wöhler ist. Und dann haben sie gemerkt, dass sie ihn da wohnen. Und gleichzeitig hat er immer benutzt, um das Evangelium zu verkünden. Und was mich beeindruckt hat, er hat jede Gelegenheit benutzt, wenn er neu mit einem Schriftstück gehabt hat, ein Stück von der Bibel, hat er das sofort auswendig gelernt. Weil die haben keine Bibel dürfen auf sich tragen. Und ich habe gedacht, ja, wo sind wir? Wir sind vielleicht sogar zu bequem, überhaupt die Bibel zu lesen. Ja, steht ja alles im Buch, wenn ich etwas nachschaue oder im Nachteil rein. Ich kann ja da einfach nachschauen. Wo sind wir? Wo haben wir die Schrift inwendig? Das sage ich auch zu mir. Also ich habe Gott sei Dank als Kind aus Pflichtbewusstsein die ganze Bibel gelesen. Und das kommt mir jetzt im Alter sehr zu gut, weil diese Bibelverse sind sehr, sehr viel gespeichert. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ich habe nicht gewusst, dass das dann mal später ein bisschen schwieriger ist, zum auswendig lernen. Aber ich bin so froh, habe ich das gemacht. Und manchmal haben wir halt auch Schwankungen, je nachdem. Aber manchmal sagen wir auch, ich will ja glauben. Aber irgendwie, ja, was hat es für einen Sinn? Oder manchmal haben wir so ein Hoch. Also wenn wir das nächste Bild anschauen, das ist wie, wenn wir ja, auf einem wunderbaren Berg sind, dann kommen wir oben runter und wieder in den Alltag und es geht einfach wieder nicht mehr. Oder ich staune manchmal an mir, da kann ich an einem Tag so Freude haben und wenn es am nächsten Tag wieder etwas Krises über meine Leber läuft, bin ich schon wieder mutig und denke, das kann doch nicht sein, so schnell. Einfach so schnell ist man wieder und ich weiss nicht, bei euch geht das vielleicht nicht so. Aber im Epheser lesen wir auch, im 16, vor allen Dingen aber, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Ich glaube einfach, wir Menschen sind begrenzt und wir schauen auf das Problem statt auf Jesus. Oder frühere Erfahrungen kommen uns in den Sinn, wo Jesus halt nicht aufgegriffen hat. Oder vielleicht sind wir uns gar nicht bewusst, dass Jesus wirklich Macht hat über alles. Der Feind will nämlich den Unglauben in uns mehren. Und nicht umsonst sagt der Paulus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Eben die feurigen Pfeile, die wir mit dem Schild des Glaubens abwehren. Wir wissen ja, früher sind wir ja mit Wirtschaft gegangen. Da haben wir immer noch den Kriegsruf verteilt. Eben Krieg, Glaubenskrieg, also Glaubenskampf. Wir kämpfen gegen die Sünde. Man hört das weniger. Also wir sind uns schon bewusst, dass wir einen Kampf haben. Ich glaube, jeder kämpft in seinem Leben. Oder manchmal auch gegen, ja, wenn es einem sogar ganz gut geht, denkt man, ja, was ist das alles gewesen? Ist das der Sinn vom Leben? Und wir können manchmal auch nur schreien. Und so wie der Mann, hilf, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube es, dass es mit dem Glauben so ist wie mit allem. Dass wir eigentlich den Glauben auch üben müssen. Und darum haben wir manchmal auch schwierige Zeiten. Manchmal haben wir sehr viele schwierige Zeiten. Und dann, wenn wir dann gemerkt haben, dass wir uns vertrauensvoll Jesus zuwenden, das ist eine Stärkung für unseren Glauben. Auch wenn es vielleicht nicht alles 100% so rauskommt, wie wir es uns gedacht haben. Aber einfach, dass wir den Frieden haben und mit Freude erfüllt sein. Eben Jesus sagt ja im Vers 19, was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Und ja, wie sieht es in meiner Generation aus? Oder wenn ich jemanden schon besuche, so ein bisschen von den älteren Leuten, weil ich das Gefühl hatte, im Dorf könnte man ja schon noch jemanden besuchen. Ja, die haben schon Freude, oder? Aber wenn ich am Schluss frage, darf ich beten? Schauen sie mich an? Oder wenn man sagt, am besten ist, wenn man sie fragt, darf ich um den Segen bitten? Oder, dann irgendwie haben sie gleich auf eine Art Freude, aber dann sagen sie vielleicht schnell, ja, ich bin ja katholisch. Ja, oder ich bin ja in der Kirche oder so. Dann sagen wir, ja, das hat gar nichts damit zu tun. Das, wegen dem darf man mit allen beten. Und so wie im Vers 24, der Vater sagt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Da dürfen wir auch Jesus bitten, dass er uns einfach hilft. Wir müssen das einfach wissen, wir haben unsere Begrenztheit und ja, aber wir dürfen einfach darauf vertrauen, Gott ist allmächtig, Jesus ist allmächtig. Und ich möchte einfach allen das wünschen, dass er auch dürfen Glaubenserfahrungen machen und euch einfach gestärkt fühlen. Und Derika Zimmermann hat da noch ein Blatt geschrieben mit Fragen. Und ich glaube, die meisten haben da so eins mitgenommen. Da dürfen ihr selber da auch anschauen und studieren. Und jetzt wollen wir noch ein Lied singen. Gott hält stets seine Verheißung. Er verheißt uns, dass er uns beisteht. Und ich glaube einfach, auch wenn die Umstände nicht so sind, dürfen wir uns auf seine Verheißungen in der Bibel berufen. Ich habe einfach gestaunt, wie der Mann, eben da, der Chinese, wie der immer wieder auf Gott bei seinen Verheißungen genommen hat. Und ich glaube, das dürfen wir auch vermehrt sagen. Aber dafür müssen wir natürlich die Bibel kennen. Du hast da und da und da in deinem Wort verheißen. Und ich baue auf das, was du mir versprochen hast. Gott hält stets seine Verheißung.